füllt seinen Anhänger voll mit Saatgut. Dann fährt er mit dem Anhänger aufs Feld raus und schüttet den ganzen Anhänger auf einen Haufen. Und dann kehrt er zurück nach Hause und seine Frau schüttelt den Kopf und sagt, was hast du hier eigentlich gemacht? Also was machst du hier? Also was sollte das? Und er sagte, ja, weißt du, der Samen fühlt sich einfach wohl, wenn er so beieinander ist. Das gefällt ihm. Und die Frau sagt, ja, aber das ist ja völlig unlogisch. Du musst den Samen doch verstreuen, damit er Frucht bringen kann. Selbstverständlich ist das so. Das wissen nicht nur die Bauern unter uns, das wissen wir alle, das ist ganz klar. Und darum ist es gut, wenn wir einerseits die Gemeinschaft untereinander genießen, Kraft tanken, aber dann eben auch wieder rausgehen. Dort, wo wir leben, um aktiv zu sein und zu wirken. Vielleicht bist du heute Morgen auch da und siehst die Sache aus einem ganz anderen Winkel. Vielleicht denkst du, ich würde ganz gerne mal hören, was diese Christen eigentlich für eine Hoffnung haben. Ich habe das noch nie so ganz tiefgründig gehört. Ich würde gerne mal das hören. Was glauben die wirklich? Vielleicht bist du auch da und siehst dich hin als jemanden, der immer wieder Gelegenheiten verpasst, um über den Glauben zu sprechen und darum ein schlechtes Gewissen hat. Wo auch immer du dich hin platzierst, wir sind heute Morgen angelangt beim 5. Teil der Serie 42 Tage Leben für meine Freunde. Wir überlegen uns heute, wie können wir den Menschen in unserem Umfeld, also denen, die wir gerne haben, wie können wir ihnen von unserer Hoffnung erzählen? Wie können wir weitergeben, was wir mit Jesus erlebt haben, und zwar auf eine gute Art? Kennst du solche Situationen, wo du merkst, hey, jetzt, gerade in dem Moment, hast du einen Steilpass bekommen, so wie beim Fußball, Steilpass vor das Tor, und du hast einen kurzen Moment Zeit zu überlegen, ob du den Ball annimmst und dann aufs Tor schießt oder ob du den Ball vorbei rollen lässt? Oh. Kennst du das? Ich kenne das und ich habe den Ball leider schon viel zu oft an mir vorbei gehen lassen und dann habe ich mich für mich genervt. So eines der eindrücklichsten Erlebnisse in dieser Sache war vor vielen Jahren, ich war noch nicht so lange gläubig an Jesus Christus und ich hatte einen ganz, ganz tollen Chef, den kannte ich schon als Kind, ein wunderbarer Mensch und ich hatte das große Bedürfnis, ihm einmal von diesem neu entdeckten Glauben zu erzählen. Ich wollte das teilen, weil es mir so wichtig war. Aber ich wusste nicht, wie. Und dann begann ich einfach mal zu beten. Jesus, schenk doch eine gute Gelegenheit, wo ich merke, jetzt eben der Steilpass. Und dann habe ich eine Zeit lang gebetet. Und es war gar nicht so lange, da gab es eine Möglichkeit. Wir waren zusammen im Gespräch und plötzlich war wie so der Steilpass da. Und ich habe dann diesen kurzen Moment, oder? Der Pass kommt, hält ich jetzt den Ball, den Fuß hin, um zu stoppen und ich habe gezögert und dann hat gerade das Telefon geklingelt und mein Chef musste ans Telefon. Und ich dachte, oh Mann, nein, das hat mich genervt, eben genau so. Und ich habe gedacht, oh Jesus, bitte schenk mir noch eine Chance, bitte, sorry. Kurz darauf kam er wieder. Wo sind wir stehen geblieben? Erzähl nur weiter. Oh, okay. Da war der zweite Steilpass, das gibt's also auch und den habe ich dann genutzt. Ah, ganz toll, ja. Aber es ist nicht immer so einfach. Und wir schauen heute Morgen an, wie wir darüber reden können. Und was braucht es dazu auch, dass wir darüber reden können? Und welche Hilfestellungen gibt uns Gott? Jesus hat einen ganz gewichtigen Satz gesagt, kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Und zwar lesen wir diesen Satz in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das ist ein sehr, sehr guter Satz. Hier steht, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Übrigens, ich finde es noch lustig, ich kürze das immer ab, Heiliger Geist mit HG in meinem Skript. Und HG ist ja Militär, die Abkürzung für Handgranate, genau. Und ich muss euch sagen, der Heilige Geist ist noch explosiver als eine Handgranate. Also ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, das ist so der Bereich um Jerusalem herum, so wie ein großer Teil des Landes, und Samarien, das ist ein anderer Teil des Landes, und bis an das Ende der Erde. Jesus sagt also, wenn ihr mir nachfolgt und meine Zeugen seid, dann werde ich euch übernatürliche Kraft geben durch den Heiligen Geist. Der wird dann auf euch kommen. Petrus hat auch über dieses Thema gesprochen, mit anderen Worten. Er sagt in 1. Petrus 3,15, lasst Christus, den Herrn, die Mitte eures Lebens sein. Das ist quasi wie wenn der Heilige Geist in der Mitte ist. Das ist die Parallele zum anderen Text. Und wenn man nach eurer Hoffnung fragt, seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Das wäre das Zeugen. Doch antwortet freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Wir sehen also in diesen beiden Texten, wir sollen Zeugen sein. Zeugen für Jesus. Und dieser Zeugenauftrag, der gilt für 100% der Jesus-Nachfolger. Der ist nicht limitiert für ein paar Auserwählte, die eine spezielle Begabung haben. Da sind alle Christen gemeint. Im Griechischen heißt Zeuge sein Martyras. Also ein griechisches Wort Martyras heißt Zeuge sein. Und davon kommt ja auch das deutsche Wort Märtyrer. Wenn jemand sein Leben lässt für den Glauben. Dieses Wort hat Jesus hier gewählt. Sein Leben lassen für den Glauben. Aber eigentlich ist es ja manchmal genauso, nicht? Wenn wir über den Glauben an Jesus sprechen, ist das manchmal wie ein Sterben innerlich. Und dann denkt man nachher, oh nein, was denkt er jetzt von mir? Oder was hat die Geschäftsleitung jetzt für einen Gedanken über mich? Oder in der Rekrutenschule, wenn die wissen, jetzt bin ich gläubig. Es ist irgendwie wie ein bisschen ein Sterben. In anderen Ländern dieser Welt ist es ja tatsächlich so, dass es tödlich enden kann, wenn jemand zum Glauben an Jesus steht. Pastor Lavan Andimi von Nigeria ist vor 2 Wochen von Boko Haram Terroristen ermordet worden. Er war 14 Tage etwa in Gefangenschaft und er wollte nicht von seinem Glauben loslassen. Er wollte Zeuge für Jesus bleiben und da haben sie ihn umgebracht. Was für ein Zeuge. Aber was ist Zeuge sein denn allgemein formuliert? Das juristische Lexikon definiert es so. Ein Zeuge ist eine Person, die über wahrgenommene Tatsachen berichten soll. Der muss eigentlich nichts Neues erfinden. Für die Zeugeneigenschaft genügt es, übrigens ist es sogar gut, wenn er nichts Neues erfindet, so Klammer geschlossen, für die Zeugeneigenschaft genügt es, dass die betreffende Person verständliche Aussagen machen kann, so dass auch Kinder und Geisteskranke als Zeuge in Betracht kommen. Die Aussage muss vollständig und wahrheitsgemäß sein. Andernfalls ist sie strafbare Falschaussage oder sogar Meineid. Und dazu hat uns Christus berufen, Zeuge zu sein, über das zu berichten, was wir von ihm erfahren haben. Vor vielen Jahren habe ich das Buch gelesen, Flieh, kleiner Flieh. Vielleicht kennen das einige auch. Das ist die Geschichte von Nicky Cruz. Der war Gangsterboss in New York. Er hat die Mau Mau Gang geführt damals. Das war eine der berüchtigsten Jugendbanden, die es damals gab. Sie haben auch Menschen umgebracht. Und eines Tages begegnet diesem Nicky Cruz ein Zeuge von Jesus. Und dieser Zeuge sagt, du kannst mich umbringen. Aber du kannst mich nicht hindern, dass jedes Teil an mir sagt, Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Und das Ganze kam zu einem Anstoß, dass er letztlich zum Glauben gekommen ist an Jesus Christus. Sein Leben nahm eine radikale Wende. Heute ist er ein alter Mann und Spezialist schon, oder was keine Bedrohung damals erreichen konnte, kein Polizist, keine Gefahr, hat dieser Zeuge von Jesus ganz ohne Gewalt erreicht. Was will ich damit sagen? Wenn wir davon reden, was Christus an uns getan hat, hat das eine große Kraft. Und wenn du Jesus kennst, dann hast auch du so eine Geschichte, die du erzählen kannst. Dein Leben mit Jesus. Wahrscheinlich sind die wenigsten von uns Gangsterbosse. Ich hoffe eigentlich sogar, dass keiner von uns ein Gangsterboss ist, am liebsten. Aber wenn du erlebt hast, wie Jesus in dein Leben hineingewirkt hat und dich angefangen hat zu verändern, dann hast du auch eine Geschichte, die berühren kann. Und genau genommen kann dann deine Geschichte mehr berühren als die von Nicky Cruz. Warum denn das? Weil die wenigsten Menschen in Zürich sind Gangsterbosse, oder? Und so hat eigentlich die Geschichte von ihm wenig zu tun mit der Geschichte von den Menschen, die hier leben. Die denken dann vielleicht, ja, boah, krasse Geschichte, aber hat mit mir nicht so viel zu tun, ich stehe an einem ganz anderen Ort. Aber wenn du dann deine Geschichte erzählst, die ganz normal ist, als ganz normaler Mensch, dann spricht das andere normale Menschen viel mehr an. Gott braucht normale Menschen, um andere normale Menschen zu erreichen, weil sie am ähnlichen Ort stehen im Leben. Wir wollen da noch etwas weitergehen, etwas tiefer. Kommen wir zu Paulus. Paulus war ja der Missionar schlechthin. Er wurde immer wieder auch wegen seinem Glauben vor Gericht gestellt, weil er über Jesus gesprochen hat. Also wenn man jetzt das liest, Apostelgeschichte 22 bis Kapitel 26, könnt ihr lesen, 6-mal steht er vor Gericht, wird verhört. 6-mal, das ist nicht wenig. Und jetzt ist doch interessant zu schauen, wie hat sich dieser Paulus verteidigt? Wie hat er das gemacht? Und wir könnten ja auch jetzt fragen, ja, wie würden wir das machen? Wenn wir jetzt morgen zum Beispiel abgeführt würden und vor den Bezirksrichter kämen und dann würden wir angeklagt, hey, du hast öffentlich über Jesus gesprochen, du gehst in so eine Gemeinde, evangelische Gemeinde, wir haben dich beobachtet, du betest sogar öffentlich und du hast zu Hause eine Bibel. Wie würden wir reagieren? Welche Methode der Verteidigung würden wir wählen? Vielleicht hätte es einige, sind intellektuell denkende Leute, die würden vielleicht mit logischen Argumenten operieren. Andere würden vielleicht auch zeigen, du schau mal, also was ich alles Gutes bewirke an anderen Menschen. Wieder andere würden vielleicht eine theologische Abhandlung machen, eine biblische Abhandlung. Oder einfach still sein und beten, auch gar nichts sagen. Nun, was hat Paulus gemacht? Paulus hat seine Geschichte erzählt. Einfach jedes Mal bei diesen 6 Verhören hat einfach seine Geschichte erzählt, wie er gelebt hat ohne Christus, wie er Jesus kennenlernte und wie er nachher mit ihm lebt und wie er ihn verändert hat. Das hat er gemacht. Und wisst ihr, wenn einer ein rhetorisches Feuerwerk hätte zünden können, wo alle nur noch gestaunt hätten und nichts mehr gesagt hätten, dann wäre das der Paulus gewesen. Wenn einer reden konnte, dann er. Aber er hat es nicht gemacht. Und warum? Weil die eigene persönliche Geschichte mit Jesus Christus wahrscheinlich die stärksten Argumente hat, die es überhaupt gibt. Deine persönliche Erfahrung, das, was du mit Jesus erlebt hast, das kann dir auch niemand nehmen. Natürlich ist es subjektiv, das ist ganz klar, aber es ist dein Erleben. Und es gibt kein Argument dagegen. Man kann natürlich gegen unsere Gemeinde kann man sagen, ja, schau mal, was die alles falsch machen. Man kann, das stimmt, die machen nicht alles richtig, absolut, es gibt keine perfekte Gemeinde. Oder man kann die Bibel auseinandernehmen und sagen, ja, schau mal, das ist doch ein Widerspruch oder so. Man kann uns die Meinung eigentlich kritisieren, aber das, was wir erlebt haben mit Jesus, das kann man uns nicht einfach wegdiskutieren. Das ist unser Erleben. Und darum hat das ganz viel Kraft. Enorm viel. Schauen wir mal bei Paulus hin. Apostelgeschichte 26, ab Vers 4 bis 11. Paulus steht hier vor König Agrippa und wird verhört. Und er sagt Folgendes. Mein Leben, wie ich es seit meiner Jugend unter meinem Volk und in Jerusalem geführt habe, ist allen Juden von Anfang an bekannt. Also man kennt mich in Jerusalem, ich bin dort aufgewachsen. Alle wissen es und können, wenn sie es wollen, jederzeit bezeugen, dass ich damals nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe, nämlich als Pharisäer. Er war ein strenger und vorbildlicher Pharisäer, der hat Vollgas gegeben. Und wenn ich jetzt vor Gericht stehe, dann nur, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Gott die Zusage, die er unseren Vätern gegeben hat, erfüllen wird. Also, er steht jetzt vor Gericht, weil er letztlich an den Inhalt des Alten Testaments glaubt. Der Paulus bringt eigentlich gar keine neue Botschaft, sondern er setzt sein Gewicht auf das Alte Testament. Unser ganzes 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht in der Hoffnung, diese Erfüllung erleben zu dürfen. Und wegen dieser Hoffnung, O König, werde ich ausgerechnet von den Juden angeklagt. Warum fällt es euch Juden denn so schwer zu glauben, dass Gott Tote auferweckt? Zunächst allerdings hatte ich auch gemeint, ich müsste den Glauben an diesen Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Als er zeigt, dass auch er früher die Christen verfolgt hatte, weil er meinte, die verbreiten eine Irrlehre, das habe ich auch getan. Ausgestattet mit einer Vollmacht der Hohenpriester brachte ich in Jerusalem viele Christen ins Gefängnis. Und wenn sie hingerichtet werden sollten, stimmte ich dafür. Wie zum Beispiel bei Stephanus, dem Apostel, dem Diakon. Und in allen Synagogen habe ich immer wieder versucht, sie durch Strafen zur Lästerung zu zwingen. Also er hat Christen gequält sogar. Das erzählt er hier, um sie vom Glauben wegzubringen. In maßloser Wut verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte. Warum erzählt das Paulus? Er zeigt, das war mein Leben, bevor ich Christus kennenlernte. So habe ich gehandelt, gedacht. Und dann kommt er zum zweiten Teil von dieser Verteidigungsrede, am Vers 12. In dieser Absicht reiste ich dann auch im Auftrag der Hohenpriester und mit ihrer Vollmacht ausgestattet nach Damaskus. Er war also wieder unterwegs, um Christen zu verfolgen, und dann passierte es. Auf dem Weg dorthin sah ich mitten am Tag plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten, o König, heller als die Sonne, das mich und meine Begleiter umstrahlte. Wir alle stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du schlägst vergeblich gegen den Ochsenstachel aus. Wer bist du, Herr? Fragte ich. Der Herr antwortete, ich bin Jesus, ich bin der, den du verfolgst. Also hier berichtet Paulus von der ersten Begegnung mit Jesus Christus. Das heißt schon gewaltig, oder? Er begegnet hier dem, der er eigentlich in den Christen verfolgt hatte. Und dann heißt es weiter, doch jetzt steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener zu machen. Du sollst meine Zeugen von dem sein, was du heute erlebt hast und was ich dir noch offenbaren werde. Ich werde dich zu deinem Volk und zu fremden Völkern senden und dich vor ihnen beschützen. Du sollst ihnen die Augen öffnen, dass sie umkehren, dass sie aus der Finsternis zum Licht kommen, aus der Gewalt Satans zu Gott. So werde ich ihnen die Sünden vergeben und sie erhalten ein ewiges Erbe, zusammen mit denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. In diesem zweiten Punkt erzählt er jetzt, wie er Jesus Christus begegnet ist, wie er ihm erschienen ist. Und das ist ja ziemlich dramatisch. Also ihr müsst euch mal vorstellen, plötzlich dieses helle Licht, das blendet ihn und er sieht nichts mehr. Einfach einen Moment auf den anderen. Man könnte mal die Augen zumachen und überlegen, das wäre jetzt so. Und dann diese Stimme, Saulus, Saulus, was machst du eigentlich hier? Das war enorm dramatisch und war auch die Grundlage, dass Paulus sich für Jesus Christus entscheiden konnte. Das ist jetzt der mittlere Teil gewesen. Und jetzt kommt der dritte Teil seiner Verteidigungsrede. Deshalb, Vers 19 bis 23, habe ich mich der himmlischen Erscheinung nicht widersetzt, König Agrippa. Das ist auch kein Wunder, die war ziemlich eindringlich. Denn sonst wusste er auch, Jesus lebt. Er hat einen Falschen verfolgt. Und er verkündete die Botschaft zuerst in Damaskus und in Jerusalem, dann in Judäa, und schließlich unter den nichtjüdischen Völkern. Ich sagte den Menschen, dass sie ihre Einstellung ändern, zu Gott umkehren und ein Leben führen sollen, das ihre veränderte Einstellung beweist. Aus diesem Grund sind die Juden im Tempel über mich hergefallen und haben mich versucht umzubringen. Aber Gott kam mir zu Hilfe und deshalb stehe ich bis heute als sein Zeuge vor den Menschen. Und ich bezeuge den Geringen und den Mächtigen nichts anderes als das, was die Propheten eben im Alten Testament angekündigt haben und wovon bereits Mose gesprochen hat. Der Messias, sagten sie, muss leiden und sterben und er wird als erster von den Toten auferstehen, um dem jüdischen Volk und allen anderen Nationen das Licht des Evangeliums zu bringen. Und in diesem dritten Teil erzählt er jetzt, wie er mit diesem Christus lebt, wie er ihn gebraucht. Wir sehen also, Paulus hat diese Dreierstruktur, die er einhält. Das erste, das war mein Leben, als ich Jesus noch nicht gekannt habe. Das hat mich geprägt, das hat mich umhergetrieben, das hat mein Denken gefüllt. Und dann das Zweite, und dann kam der Moment, wo ich Jesus ganz persönlich begegnet bin. Das war wieder Umkehrpunkt, der Wendepunkt in meinem Leben. Und dann das Dritte, da führt er aus, wo er jetzt mit Jesus, wie Jesus ihn verändert hat, wie er mit ihm unterwegs ist. Und das war ziemlich heftig, die Umkehr. Er war vorher ein Christenverfolger und dann wurde er zum Christusverehrer. Und auch unsere Geschichte, auch deine Geschichte mit Jesus hat Kraft. Auch wenn sie nicht so dramatisch ist, auch wenn du vielleicht schon als Kind zum Glauben an Christus gefunden hast, dein Erleben mit Jesus hat Kraft. Vielleicht bist du heute Morgen auch da und du hast keine eigene Geschichte mit Jesus bis jetzt. Gott möchte auch dir so eine persönliche Geschichte schenken. Vielleicht bist du heute ja nur hier, weil Gott dir sagen will, hey, ich liebe dich und ich habe eine Zukunft für dich. Ich habe einen Weg für dich. Und ich möchte dir nicht etwas wegnehmen, ich möchte dich beschenken, ich möchte dir etwas geben. Und wisst ihr, wenn man Jesus persönlich erleben möchte dann, und auch erlebt, wenn man das auch tut, dann braucht es wie keine Argumente mehr. Dann meinst du, das stimmt, dieser Christus, der lebt wirklich. Du kannst ihn in dein Leben einladen. Vielleicht ist das der erste Schritt, dass du nachher auch diesen Christus erleben kannst. Nun, am Anfang habe ich ja auch von diesen verpassten Chancen gesprochen. Und darum müssen wir den Ball nochmal aufnehmen, oder? Weil wir im Fußball sind, den Ball nochmal aufnehmen. Hier gibt es nämlich noch ein Geheimnis, das wir unbedingt noch ganz groß machen müssen und lüften müssen. Und zwar können wir das tun anhand von Petrus. Wir kennen ja diesen Petrus wahrscheinlich alle, schon mal gehört. Und Petrus ist ja auch bekannt dafür, dass er dreimal geleugnet hat, Jesus zu kennen. Kurz vor seinem Tod. Und sogar vor einer einfachen Magd hatte er Angst, Jesus zu bekennen. 50 Tage später, der gleiche Petrus steht vor Tausenden von Menschen in der Stadt Jerusalem. Und er predigt unerschrockenes Evangelium. Sein Meister war kurz zuvor umgebracht worden. Und er predigt unerschrocken, ohne Rücksicht auf Verluste. Er könnte umgebracht werden. Es könnte wirklich sein, aber er predigt furchtlos. Was ist hier passiert? Was ändert sich? Das Geheimnis ist Pfingsten. Petrus hat Pfingsten erlebt. Der Heilige Geist ist auf ihn gekommen und hat sein Leben erfüllt. Und ab diesem Tag hat Petrus nicht mehr aus eigener Kraft gelebt, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Fällt uns etwas auf? Das hatten wir doch schon. Jesus hat das gesagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir das irgendwie vergessen. Vielleicht nur das Zeugen sein, oh, dann knarzen wir im Zug um. Aber der erste Teil, dass wir das wie nicht ausleben oder so beiseite lassen, die Kraft des Heiligen Geistes. Wann hast du zuletzt gebetet, Jesus, lebe du mein Leben? Jesus, nimm Raum ein in mir. Jesus, bitte fülle du mich neu mit deinem Heiligen Geist. Jesus soll Platz haben, um mich zu prägen. Und dann kann ich aus seiner Kraft leben. Paulus sagt das ziemlich deutlich in Epheser 5, Vers 18. Er sagt, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Interessant ist auch diese grammatikalische Form im Griechischen, das meint immer wieder. Immer wieder. Und das ist keine Empfehlung von Paulus, sondern inspiriert von Gott, ein Befehl. Lasst dich immer wieder erfüllen. Zeuge sein durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also das heißt, wir dürfen, ja, wir sollen Jesus bitten, fülle du mich neu mit deinem Geist. Jesus, ich will wieder neu aus deiner Kraft leben und mich deinem Wirken auch öffnen. Nimm Raum ein in mir. Ich möchte euch einladen, immer wieder so zu beten. Immer wieder. Jesus hat dich berufen, Zeuge zu sein. Und Zeuge sein heißt zu dem stehen, was Gott an dir getan hat. Wir können den Auftrag, diese Zeugen zu sein, nur aus seiner Kraft umsetzen. Sonst wird es schwierig. Versuchen wir es besser nicht aus eigener Kraft. Konzentrieren wir uns darauf, auf die Kraft des Heiligen Geistes zu stützen. Heute Morgen haben wir gesehen, jede Geschichte mit Jesus hat Kraft. Viel Kraft. Und darum lerne sie zu erzählen. Lerne sie zu erzählen. Paulus zeigt uns diese Dreierstruktur, wie dein Leben aussah, bevor du Christus kennengelernt hast. Und wenn jemand als Kind zum Glauben kam, ist das halt vielleicht kürzer. Macht doch nichts. Und dann den Mittelteil, wie habe ich Christus angenommen? Wie habe ich ihn kennengelernt? Und das Dritte dann auch, wie ist es heute? Wie hat er mich verändert? Wie ist er mit mir unterwegs? Und dann haben wir auch gesehen, dass wir uns erfüllen lassen sollen durch die Kraft des Heiligen Geistes, also vom Heiligen Geist selber. Und das ist eigentlich nicht etwas Besonderes. Das sollte im Prinzip normal sein für jeden Christen, dass er Raum hat in uns. Ich möchte nachher ganz bewusst beten, dass Jesus uns neu erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Aber zuerst, bevor wir dazu kommen, möchte ich schließen mit dem Vers aus Apostelgeschichte 26, Vers 16, wo es heißt, doch jetzt steh auf, sagt Gott zu Paulus, also Jesus zu Paulus, doch jetzt steh auf. Vielleicht ist das Zeugesein für dich schon länger kein Thema mehr, hast dich irgendwie zurückgezogen. Gott sagt dir jetzt, doch jetzt steh auf. Denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener zu machen. Du sollst mein Zeuge sein von dem, was du heute erlebt hast und was ich dir noch offenbaren werde. Und es wäre so schön, ich wünsche es mir auch, dass wir uns heute Morgen neu öffnen und Jesus die Berechtigung geben, uns neu zu füllen mit seinem Geist. Dass wir darum bitten auch und diese Kraft auch erleben, diese Pfingsten. Und ich möchte jetzt beten mit uns, auch dieses Gebet. Und wenn du das mitbeten möchtest, dann kannst du das bekräftigen mit einem lauten Amen dann am Schluss. Und ich fände es mega schön, wenn wir dazu aufstehen würden. Ja, Jesus Christus, ich würde dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du ein gnädiger Gott bist, ein erfahrbarer Gott und dass du uns so viel geschenkt hast. Auch mit dem Evangelium, du hast uns reich beschenkt mit Vergebung, mit einem neuen, ewigen Leben. Und Herr, dir ist es so wichtig, dass wir so etwas Grosses geschaffen und dir ist es so wichtig, dass alle Menschen, möglichst alle Menschen das erfahren. Und jetzt haben wir gesehen, du wolltest es als Zeuge brauchen. Und das überfordert uns, wenn wir das aus eigener Kraft machen. Herr Jesus, und darum wollen wir dich jetzt bitten, komm und füll du uns neu mit dem Heiligen Geist. Erfüll du uns. Komm und nimm du alles im Besitz in uns hinein. Einfach den hintersten, letzten Raum. Und Herr Jesus, wenn etwas im Weg steht, dann gib uns den Mut, es auszuräumen. Und hilf uns, dass wir dir anheben können. Dass wir dir einfach sagen, brauch du uns. Füll du uns neu mit dem Heiligen Geist, Herr. Und hilf, dass wir lernen, aus dieser Kraft zu leben, nicht aus eigener Kraft. Danke von ganzem Herzen für all das, was du uns schenkst. Amen.